heute mit Heller von Sinnen, Horst Richter, Herbert Feuerstein, Dieter Nuhr und Bernhard Hoeker. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hier ist guten, in der Nähe, guten Abend. Hier ist guten Abend, in der Nähe. Ist auch nicht schlecht. So, nochmal. Nochmal ins Reine, guten Abend, freue mich, dass Sie da sind, hier ist genial daneben. Eben habe ich gesagt, freue mich, dass Sie da sind, hier ist guten Abend. Das ist auch nicht schlecht, ne? Da können Sie mal sehen, wie aufgeregt ich bin, immer noch nach der 30. Sendung. Schlimm. Geht's euch gut?
Hervorragend, ja.
Ja? Ja, doch. Ich finde das schön, dass Horst und Herbert auch mal wieder da sind. Das hebt auch den Altersdurchschnitt ungemein, wie wir eben schon festgestellt haben. Dieter wird heute wieder alles wissen. Hoeker wird heute wieder alles erklären. Und Frau von Sinnen wird sich heute wieder mit Kaninchen, Schmetterlingen und sonstigem Getier.
Kommt drauf an. Ich freue mich erstmal auf die erste Frage.
Die erste Frage ist, hat es in sich, meine Damen und Herren? Ich kann es Ihnen nur sagen, sie hat es in sich. Sie kommt von Franziska Stüwe, die hat es nicht in sich, immer die Frage. Also Franziska Stüwe kommt aus Chemnitz.
Herbert möchte lösen.
Ehemals Karl-Marx-Stadt.
Ehemals Karl-Marx-Stadt, richtig.
Ja. In meinem Spiel Deutschlandreise noch verzeichnet.
Ja. Frage von Franziska Stübe aus Chemnitz. Was ist das Handschuh-Socken-Syndrom? Herbert.
Das Handschuh-Socken-Syndrom ist, wenn man sich morgens die Handschuhe an die Füße zieht und das nicht mehr so ganz auseinander bekommt.
Das Handschuh-Socken-Syndrom geht, weil die Zehen kürzer geworden sind und
Nein, ich glaube, das kommt aus der Medizin.
No? Ja.
Sind wir uns schon sehr einig. Ne?
Ja, sind wir uns einig.
Ja, ja.
Woher soll das auch sonst kommen?
Na, ich weiß es auch nicht.
Es handelt sich, darf ich das kurz machen oder hast du noch
was? Ja, wir können das ganz normal machen.
Also mach du für die Medizin, da würde ich gerne einhaken und weitergehend sagen, es handelt sich aber um eine Durchblutungsstörung, die genau in den Hand- und Fußbereichen zu einer Rötung, einer Verweißung oder vielleicht einer blau-grünen, yellow oder auch Kariertfärbung führt.
Schwarz.
Schwarz? Warum schwarz?
So richtig schön abgefault.
Das ist eine schwarze Sockenkampagne. Die. Und das heißt, das ist einfach, genau, und dann ist eine bestimmte Durchblutungskrankheit vorhanden.
Diese Antwort ist falsch.
Ich wollte nämlich gerade eingreifen, weil er ist zwar auf dem richtigen Weg gewesen, das ist aber nur zum Teil, weil das Handschuhsocken, also in den Socken, da hat man ja kurze Zehen, das ist so. Und wenn man so verkrampfte Hände kriegt, dann ist das Handschuh-Socken-Syndrom.
Richtig,
weil man könnte, beides gleichzeitig anziehen, Socken sowohl als auch Handschuh. Bloß der Handschuh unten sieht kacke aus.
Ich habe es nicht zugehört, aber ich glaube, das ist eine Form von Gicht.
So Leute, jetzt komme ich mal hier zu einem logischen Problem, was wir gerade haben. Die Handschuhe, sind es Fingerhandschuhe oder Fäustlinge? Weil, die Folgefrage wäre, sind es Fäustlingssocken oder Fingersocken? Die gibt es. Es gibt Socken, da ist jede einzelne Zeh drin. Das ist gemütlich und man hat seine... Und man hat seine Ruhe, also als C. Aber, und das ist nämlich die Frage, weil es könnte eine schmerzhafte Verkrümmung sein, dass man immer so wie Handschuhe hat oder dass man das nur noch so, wie so ein Playmobil. Ah, wenn man aussieht wie ein Playmobil-Männchen.
Es sind aber Fäustlinge, da bin ich.
Das sind Fäustlinge?
Sicher, ne? Ja. Dieter, sag mal, was richtet ihr?
Ich habe davon gehört, aber es vergessen.
Vielleicht handelt es sich...
Ich glaube aber auch.
Ich habe eine Antwort zum Handschuh-Socken-Phänomen. Und da bin ich aber auch wieder bei der Durchblutungsstörung. Ich habe kalte Hände und ich habe kalte Füße und ich ziehe mir Socken an und Handschuhe und habe warme.
Ja. Es ist ein Zustand nach Erfrierungen. Jetzt haben wir es.
Ja, das Kribbeln.
Nein, dann wäre meine Frau ja erfroren.
Dafür kann ich nichts, aber das ist ja...
Die hat immer kalte Füße und kalte Hände.
Ganz kurz,
und vielleicht ist das Handschuh-Socken-Syndrom, dass man wirklich immer kalte Füße und kalte Hände hat.
Woher kommt das denn?
Das sind Durchblutungsstörungen.
Prost. Und Prost. Woher kommen die?
Weil der Körper zuerst die äußeren Extremitäten von der Durchblutung abschließt, um die Temperatur im Körper zu halten, um das Hauptorgan, nämlich den Magen, weiterhin mit Blut zu versorgen.
Nein, die braucht das ganze Blut im Kopf, weil sie sich ja aufregen muss über mich und deswegen hat die nichts mehr übrig für die Hände und Füße.
Ich glaube, er weiß was.
Ja.
Es handelt sich um eine Kapillarverstopfung, weil ja die Kapillare an den Enden der Extremitäten sind die am kleinsten und am dünnsten und wenn das Blut da nicht mehr durchkommt, dann sind die nicht mehr richtig durchblutet.
Und wenn ihr jetzt fragt, warum, dann weiß ich die Antwort.
Bitte?
Warum? Aber
ganz kurze Frage.
Ich weiß es liegt am Alter.
Ein Endzustand der Diabetes.
Ja. Ich wollte auch Diabetes sagen, denn man hat ja da diese Nervenschäden und leidet unter diesem Kribbeln. Wie wenn man in der Kälte ist und man hat eiskalte Extremitäten und wenn man sich dann Handschuhe überzieht oder Socken, werden sie langsam warm. Und dieses Kribbeln, das hat der Diabetiker auch, wenn er diese Nervenschäden hat.
Also dann bin ich halt ja doch schuld bei meiner Frau, weil die hat gesagt, wenn ich weiter so viel Süßes nachts esse, dann kriegt sie Zucker. Deswegen hat die jetzt schon ganz...
Was sagen wir dazu?
Was ich sehr mutig finde, wenn ihr das Wort Blutgefäße schon nicht verstanden habt, dass ihr es dann mit Kapillaren versucht. Ich glaube, das war falsch.
Das war falsch.
Ganz falsch.
Ne? Sind wir ganz weit weg. Irgendwie.
Ja, momentan schon noch. Also Medizin stimmt, aber der Rest war dann doch ziemlich...
Handelt es sich denn um Humanmedizin oder sind wir bei der Tiermedizin?
Nee. Moment, wir sind bei der Human.
Ja, ja.
Und zwar, wie wäre es mit Säuglingen? Pass auf, nochmal ganz kurz. Es geht um ein Syndrom.
Syndrom. Ein Zustand.
Es ist eventuell in der frühen Diagnostik von Säuglingen.
Säuglinge mal weg, bevor wir uns da jetzt festfahren.
Wenn der Säugling in einen Socken reingeht, ist er zu klein.
Also mit Säuglingen hat es nichts zu tun.
Ja, weil ich war nämlich jetzt wieder bei Socken und
mit
bei
Mit Senioren vielleicht.
Jetzt lass mich doch in Ruhe.
lass mich doch noch mal bitte fragen. Wenn wir bei Socken davon ausgehen, dass es Socken sind, die keine einzelnen C-Abteilung haben. Und wenn wir, was du eben sagst, von Fäustlingen ausgehen, ist es vielleicht das Syndrom, dass man die Finger nicht mehr spreizen kann? Also das ist wie so bei zu engen Fäustlingen. Ja, das ist es.
Nein.
Na, ein Zustand nach Amputationen, wenn die Zehen amputiert sind und die Finger auch. Und
aber man
dann völlig egal ist, wo man die Socken anzieht. Ne?
Nein, aber dieser berühmte Phantomschmerz.
Ich glaube nicht.
Auf so eine Idee kann nur einer kommen, der für den Krieg mitverantwortlich war.
Bevor das jetzt aber ganz komisch noch durch die Tür auflösen.
Macht es nicht zu intelligent, das ist nicht gut für uns.
Dieter, löst mal auf, komm.
Das ist das Gegenteil von Phantomschmerz. Das heißt, jemand glaubt, seine Finger oder Zehen seien amputiert, aber sie sind es gar nicht.
Was sollte das jetzt für einen Sinn machen?
Ich habe sowas auch noch nicht gehört, aber es ist eine Krankheit.
Klingt
eine Krankheit
gut.
Macht grundsätzlich keinen Sinn in dem Sinne.
Ja.
Ist es vielleicht einfach nur eine Verhaltensauffälligkeit, dass jemand sehr nervös ist, das kommt also aus der Psychologie,
das ich
und
gut.
Der macht die ganze Zeit immer so,
das ich gut.
Reibt sich die, oder,
das
sieht natürlich albern aus bei den Füßen, wenn er so am Tisch, aber so vom Prinzip, dass er irgendwie sowas hat, was so aussieht wie, das
würde sich
zum
etwa,
Beispiel.
Ja, was so aussieht, als würde er sich Socken und Handschuhe anziehen. Also, ja, das finde ich gut, also eine neurologische Störung.
Dass er den ganzen Tag immer so macht.
Ja.
Oder es ist so was Ängste, so eine Phobie. Jemand hat so eine Reinigungsphobie, vor Angst vor Dreck. Waschzwang, hat immer Handschuhe an.
Jetzt.
Dass man den Handschuh und Socken anzieht, weil die ständig an den Fußnägeln beißen. Das gibt's ja auch.
Mhm. Kinder.
Kinder kriegen Handschuh und Socken angezogen, damit sie nicht mehr dran beißen, knibbeln, abreißen.
Ja.
Aber wobei das spannender ist, wenn man erst durch den Socken muss und dann da so als Belohnung den Zehen an.
Also ich glaube nicht, dass ihr es heute noch schaffen werdet.
Ich
kann es mir nicht so recht vorstellen. Nee. Also Medizin habe ich ja schon gesagt.
Das habe ich gesagt.
Sag mal.
Da habe ich ja gesagt, meine ich.
Ja. Danke. Na, ja.
Ich muss aufpassen, der hat wieder ganz viele Anwälte hier drin sitzen.
Ja, auch Verfassungsrichter.
Ein falsches Wort. Verfassungsrichter. Er hat alles, Verfassungsrichter, alles. Gesamte Bundesgerichte. Also, Virusinfektion. Es gibt Virusinfektionen, die zu heftigen Hautausschlägen führen, zum Beispiel Ringelröteln.
Ne?
Rote Flecken breiten sich nach und nach über den ganzen Körper aus. Klingt die Erkrankung ab, sind am Ende nur noch Hände und Füße rot. Und weil das so aussieht, als würde der Patient rote Handschuhe und rote Socken tragen, spricht der Hautarzt hier vom Handschuh-Socken.
Hätte man drauf kommen können.
Rückwärts, ich habe angefangen.
Hätte man drauf kommen können, aber ihr seid nicht drauf gekommen. Deswegen kriegt Franziska Stüber aus Chemnitz jetzt 500 Euro. Gratulation. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage zu Hause haben oder mehrere und denken sich, das wäre was für Genial Daneben, schicken Sie uns die bitte. Genial Daneben 50 616 Köln. Wenn Sie nicht schreiben wollen, dann rufen Sie einfach an. 01378 1120, unsere Telefonnummer. Noch einfach natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Michael Müller hat gesagt, nee, ich mache das ganz anders. Ich komme einfach ins Studio. Er wohnt in Karst, ist heute Abend bei uns. Michael, wo sind Sie denn hier im weiten Rund? Wo? Ganz oben in der Ecke. Da ist er. Michael, herzlich willkommen bei uns. Ich drücke Ihnen den Daumen und stelle jetzt mal Ihre Frage. Michael Müller möchte wissen, was ist eine Opferkamera?
Opferkamera.
Kamera. Opferkamera.
Opferkamera. Opferkamera. Da bin ich ganz schnell in so einem Ameisen- oder Termitenhügel.
Opferkamera.
Kamera.
Eine Opfer.
Man muss hier immer alles. Das Alter. Eine Opferkamera.
Wissen Sie, meine Damen, also ich mache das immer so, der Hugo stellt eine Frage, ich warte eine Viertelstunde und dann haben alle die Frage
mitbekommen. Genau.
Oh. Eine Opferkamera, ja, da gehe ich mal ganz schnell zur Kriminalpolizei. Vielleicht ist es eine neue Art im Moment der Recherche. Ich dachte schon, wenn das Opfer schon bereits tot ist. Das ist eine Situation.
Da gibt es eine bestimmte Kamera, oder was?
Was? Ja. Nein, dass es eine Kamera gibt aus der Perspektive des Opfers.
Ach, um zu sehen.
Nee, eine Opferkamera ist eine Kamera, die ein nicht aussagefähiges Opfer aufnimmt und überträgt dann die Aussage.
Ist falsch.
Ich glaube, die Opferkamera ist eine Kamera, die geopfert wird. Sie wird zum Beispiel auf einen Wal drauf
gemacht. Bei den Hindus war das, genau. Bei den Hindus haben die viele Kameras geopfert damals. Weil das weiß ich von Herbert mir aus einem seiner Bücher.
Lass mich doch aus dem Spiel.
Ich bin aber schon, ich finde das gut mit dem Gerichtssaal. Es gibt ja viele Menschen, die sind so traumatisiert, die
ja,
sollen.
Ja, das sag ich doch die
ja, das sag ich ja, dass ich es gut finde, das wiederhole ich es.
Jetzt mal ganz
sind so, auch wieder nicht. Die sind so traumatisiert, dass sie vor Gericht nicht aussagen können, vor Publikum, vor Menschen. Und die sagen, machen ihre Aussage vor einer Kamera. Und das, wir sind also in der Juristerei.
Wie zum Beispiel wir hier.
Das sind Videobotschaften. Da mache ich bei meinem Schatz auch immer, wenn ich verbeichten muss. Dann habe ich so eine Opferkamera, wo ich dann rein sage, ich war's.
Die zeigst du aber keinen.
Nee, die findet man aber bei YouTube. Da kann man sich das direkt unter seinen Gerichten.
Ja. Ist es die Kamera des Opfers? Kann das sein? Die Kamera, wenn einer umgebracht wurde?
Dann haben die ja alle
dann
eine
guckt
Kamera.
Man doch, ja. Ne, aber wenn er eine dabei hat.
Ach, jetzt weiß ich. Ich möchte noch. Es gibt ja in der Kirche den Opferstock oder den Klingelbeutel, ja, wo man rumgeht damit.
Ja.
Und damit man da nicht was rausklaut, ja, ist immer eine Kamera dran. Ich wollte nur in meiner Lösung sein. Ich höre dir zu. Ja. Opferstativ.
Ja. Ja. Opferstock.
Opferstock, ja,
ja. Und was ist damit? Was hat der Stock mit der Kamera zu tun?
Gar nichts, aber an diesem Opferstock, beziehungsweise Stativ, beziehungsweise Klingelbeutel, ist eine Kamera dabei, um zu sehen, wenn ein Unbefugter hineinlangt und etwas daraus klaut, wird er von dieser Kamera gefilmt und
eine Überwachungskamera des Opferstocks.
So hätte man auch sagen können, aber das wäre zu einfach.
Wie wäre es denn, wenn wir in der Zoologie wären? Dass bestimmte Beutetiere mit Kameras ausgerichtet werden, damit man bei seltenen.
Das ist falsch, der ist viel zu relaxed da oben.
Ich möchte noch mal in die Vergangenheit zurückgehen und auf das zurückkommen, was Herr Holker vor ungefähr 6 Stunden sagte.
Ich sagte doch.
Wie war das?
Eine Opfer. Oh, ich fühle mich gerade gut. Eine Opferkamera ist eine Kamera, die geopfert wird. Das heißt, man versenkt sie auf den Meeresboden, nimmt so lange Bilder auf, bis sie dann zerbirst. Oder aber man schießt sie in den Himmel hinauf und sie fotografiert so lange, bis sie dann auf einem Planeten zerschellt oder nicht mehr erreichbar ist. Oder es handelt sich um eine Kamera. Ja, fang an zu schwitzen, das macht mir gar nichts aus. Oder es ist eine Kamera, die einem Tier auf den Rücken geschnallt wird, die halt so lange läuft, bis sie einfach nicht mehr geht. Oder sie wird bei Actionaufnahmen benutzt, direkt in das brennende Auto hineingehalten. Sie überträgt die Aufnahmen aus dem Innenraum des explodierenden Autos, ist danach zerstört.
Stopp!
Die Bilder sind
Stopp!
Für die Nachwelt erhalten.
Richtige Antwort. Michael, dem ist leider nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, ne? Ja.
Genau das ist eine Opferkamera. Man rechnet damit, dass die Kamera einfach zu Bruch geht. Aber bis dahin hat sie schöne Bilder übertragen. Zum Beispiel von der Sprengung eines Hauses, allerdings innen. Sowas.
Ne? Oder von genial daneben.
Von genial daneben, ja.
Oder wie bei dem Hummer letztens am Rücken, bevor er in den Topf ging.
Ja, das wäre doch mal was für ja? dich.
Ja, nicht? Mal Bilder aus dem Topf.
Ja, so
eine Opferkamera.
In eine ganz innen rein.
komplett.
Wenn Johann die fünf
Stunden langsam vorbrät im Backofen. Und dann werden Bilder übertragen aus der Gans von innen, wie sie langsam durch...
Wie sie dein sadistisches Sabbern sieht.
Meine Damen und Herren, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Bernd Rose wohnt in Ludwigslust. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Kenne ich noch früher, wenn man aus Berlin nach Hamburg fuhr, durch die ehemalige DDR, fuhr man immer in Ludwigslust vorbei.
Ich kenne es mehr vom Ludwig. Aber gut.
Ich die Lust.
Nee, ist klar. Ihr sprecht von was anderem jetzt. Das sind die, Sie haben sie schwelgen in Erinnerung, merken Sie?
Ja.
Also, Bernd Rose aus Ludwigslust möchte wissen, warum ist das Altargemälde der Stadtkirche in Ludwigslust an 5 Stellen absichtlich durchlöchert? Kleine Information, in der evangelischen Stadtkirche Ludwigslust, das liegt in der Nähe von Schwerin, befindet sich das größte Altargemälde Europas. Es ist rund 350 Quadratmeter groß. Dargestellt ist die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten. Das auf Holz gemalte Altarbild stammt aus dem 18. Jahrhundert. 1798 hat man 5 kleine Löcher in das Bild gebohrt. Warum?
Ja, das ist ja einfach.
Bitte.
Damit die Holzwürmer die Lust verlieren.
Ach so, die essen nichts Angenagtes.
Weil die schon in Ludwigslust wohnen. Wieso verlieren die Holzwürmer die Lust?
Es geht ja, der Holzwurm an sich, der möchte doch Holz durchbohren, um sich wahrscheinlich essenderweise... da locker bei seinen Gängen zu ernähren. Und der fängt halt immer an den äußeren Ecken an.
Ja.
Und wenn da schon die Löcher sind...
Wenn
der
vor allen Dingen so große, dann denkt so er, da ist ein mächtiger Wurm.
Da gibt nichts mehr und dann kriechen die auf die Bänke.
Ja, da ist ein mächtiger Wurm drin und da sagt er, nee, das kannst du abhaken. Aber ich gehe davon aus, das kommt natürlich darauf an, wo diese 5 Löcher sind.
Ah, sehr gut, wegen der Lichteinstrahlung. Sag du
ja,
es, sag du
ja.
Es. Sehr gut.
Wir haben alle Vorsprung, Erscheinung.
Ja.
Sonneneinstrahlung,
genau.
Sag du es.
Danke. Ja. Wenn die die...
Wenn er würde ja, aber er kommt ja nicht dazu.
Ja, ich
vergesse gleich.
Es geht um die Geburt.
Ihr müsst gar nicht mehr mitraten, wir sind ja schon fertig.
Weißt du, es geht um die Lichteinstrahlung?
Ja.
Falsch.
Es handelt sich um die Geburt, also es ist eine Krippenszene, oder?
Es ist Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten.
Verkündigung an die Hirten?
An die Hirten.
Wer hat das denn verkündet? Ein Engel, ne?
Im Zweifelsfall Dieter Bohlen.
Gabriel, ne? Das war auch Gabriel.
Diese Löcher dienten dazu, weil da etwas befestigt war.
Was?
Ein Kreuz.
Nein.
Ein Schaf?
Nein.
Ein Heiligenschein?
Nein.
Ein Hirt?
Nein.
Ein Engel?
Aber es war etwas befestigt. Ein Drahtseil?
Es war nichts befestigt.
Nein.
Es war was. Das ist eine Frage, die jetzt völlig unklar beantwortet ist. Weil die Frage ist sowohl mit Ja als auch mit Nein richtig beantwortet.
Ja. Haben diese Löcher eventuell als Schießscharte gedient?
In der Kirche?
Ja, es gab doch bestimmt. Ja. Die meisten Kriege sind doch religiös motiviert. Du hast Geschichte studiert. Vielleicht wollten ja irgendwelche Leute diese Kirche erobern.
Wer hat Geschichte studiert?
Der Herr Nur.
Wann?
Das ist lange her. Sie hat doch gesagt, er hat Geschichte
ist schon
studiert.
Geschichte.
Frag mich nicht nach Daten.
Nein, es kann doch sein, dass die es auf diesen Altar abgesehen haben. Und die Menschen haben sich dahinter verborgen und da konnten durch diese Schießscharte Pfeile oder Kugeln...
Also ich habe mich jetzt mit Herbert beratschlagt und ich weiß definitiv, wofür es ist, weil ich musste auch da jetzt wieder an meinen Schatz zu Hause denken und es ist ja ganz klar, das Gemälde ist aus Holz, das ist verdammt alt und mein Schatz, die putzt alles und das wie doll...
Da hat die kalten Zehen durchgesteckt.
Nein, die haben da Löcher reingemacht, damit die das mal aufmachen können, um zu...
Zu lüften.
Ja, säubern. Nicht?
Sind die Löcher zufällig an den Augen? Kann das sein?
Und einer hat eine Krankheit.
Nee. Klassischer Fall, weinende Madonna und so weiter. Dass man von hinten...
An den Händen! Das ist witzig, an den Händen! Und da hat jemand lustig die Fingerchen durchgesteckt.
Moment, langsam. Also.
Sind an den Augen kleine Löcher, dass man von hinten Flüssigkeit durchlaufen lassen kann, dass es aussieht, als wenn die...
Wie war das eben?
Dass man von hinten schauen konnte.
Ja.
Damit die Augen echt wirken.
Um zu sehen, ob... die Messe schon fertig ist oder ob genug Leute da sind, dass wir anfangen oder so.
So wie im Theater.
Eigentlich wie hier ein bisschen. Ne?
Ja, weil die Messe... Nein,
das war nicht der Grund.
Das ist es doch.
Nein, das ist es nicht.
Wo waren die Löcher jetzt?
Ende des 18. Jahrhunderts.
Da waren 5 wichtige Leute, die mussten da durchschauen.
Wer denn?
Der Kaiser.
Napoleon.
Auch
Waren die Löcher jetzt in den Augen?
Ja. In den Augen nicht.
In den Händen.
Die Löcher dienten zum Durchschauen. Das ist jetzt geklärt.
Vielleicht der Glöckner, damit er im richtigen Moment...
Nee, der Organist, der saß dahinter. Und weil das ist ja 350 Quadratmeter groß, wenn ich ja noch richtig im Kopf habe. Und er hat ja nie gesehen, wann die vorne so weit sind. Ja? Und ja, klar.
Es gibt ja keine fünfäugigen Organisten.
Nein, das waren ja...
Machen wir weiter.
So kann man das Problem
nicht betrachten. Machen wir weiter.
Heute nicht
so.
Mehr.
Nein, weiter. Einer hat ja nur mit einem Auge geguckt. So.
Also der Organist war dahinter?
Ja, der Organist war dahinter.
Und wozu sind die Löcher? Um die Noten lesen zu können.
Nein, damit er sieht, wann der da Gas geben muss.
Dann der
Pastor, wann der rausgehen muss.
Wer hat dann durch die Löcher geguckt?
Der Organist.
Der die Noten umgeblättert hat.
Der Priester.
Die Messdiener.
Warum?
Wann sie flüchten. Nee, wann die rauskommen müssen. Wann die... Gas geben müssen.
Weil die Glocken läuten. Weil die Liturgie geändert wurde und die
Messdiener. Organist dahinter, Messdiener gucken durch, warum?
Damit sie sehen, welches Lied gespielt wird.
Um ihm den Einsatz zu geben nach dem ganzen Ritual.
Richtige Antwort, ja. So lassen wir.
Ja, du auch. Moment. Du dich. Du hast die Augen. Du hast die Augen. Ich habe den Organisten.
Die Orgel steht direkt hinter der Holzwand. Und der Organist hatte keine Chance zu wissen, wann er jetzt dran ist oder nicht, weil er den Pfarrer nicht gesehen hat.
Genau.
Jetzt hat man 5 kleine Löcher durchgebohrt und die kleinen Messdiener, Ministranten, guckten da durch und gaben ihm den Einsatz. Heute ist es anders. Heute hat man eine Videokamera installiert. Der Organist hat einen Monitor.
Der Organist.
Aber die Löcher sind immer noch drin.
Entschuldigung.
Ja, das ist der Grund. Bernd Rose, es tut mir wahnsinnig leid. Mit vereinten Kräften haben Sie es dann doch noch geschafft.
Aber Herr Balder, sagen Sie bitte, dass Herr Feuerstein
ist
den
wichtigsten
Hinweis gegeben hat, sonst kriegen wir den wieder nicht beruhigt.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt...
Er tritt mich ständig.
Ja.
Ich möchte sagen, dass Herr Feuerstein den wichtigsten Hinweis gegeben hat, um diese Frage zu lösen.
Auch aber damit, ich habe es ausgesprochen.
Auch damit, ja, aber ohne das hättest du es nie gewusst.
Aber Torschützenkönig wird der versenkt und nicht der die Vorlage macht. Können wir jetzt weiter?
Dankeschön.
Wir gehen mal in die Schweiz, wir gehen nach Spiez, meine Damen und Herren.
Ui.
Denn Spiez liegt in der Schweiz, dort wohnt Gerhard Schranz. Und Gerhard Schranz aus Spiez in der Schweiz möchte wissen, was ist ein Angsteisen?
Ein Angsteisen?
Angst.
Das ist doch süß. Ein Eisen, da sind wir doch beim Golf oder beim Minigolf, so nennt man doch die Schläger. Ja. Du spielst Golf. Ein Angsteisen ist vielleicht für Anfänger, die...
Die Angst haben, dass sie sich damit selber erschlagen.
Das ist das Eisen, mit dem man halt am schlechtesten schlägt, da hat man Angst. Also was ist dein Angsteisen? Alles zwischen 1 und 7. Genau.
Ja, schön. Prima. Angsteisen. Ja.
Also
du musst schon sagen, dass das stimmt, wenn wir die richtige Antwort haben. Nicht einfach
würde ich ja sagen, wenn es stimmt.
Ach so, gut.
Gut, sind wir dann in der Bergsteigerei? Die haben doch bestimmt auch Eisen an ihrem Schuhwerk.
Wenn man Angst hat, ne?
Angsteisen ist für die ganz besonders ängstlichen Bergsteiger, die haben halt besonders...
Viele. Angsteisen. Damit
wie sieht das ein Angsteisen aus? Anders
gute
als ein
Frage.
Normales Eisen?
Vielleicht hat es mehr Spikes, damit man sich damit besser in den Berg so reinhauen kann.
Vielleicht ist es auch so lang, dass es bis auf den Boden reicht unten. Verlängert sich immer automatisch.
Genau.
Beim Hochklettern.
Dann bin ich in einer Schmiede. Ich bin bei einem Schmied. Der Schmied muss das Eisen formen. Angsteisen.
Ja.
Ach so, und es ist vielleicht das erste Eisen einer neuen Legierung, wo man nicht weiß, hält es oder hält es nicht.
Sind wir in der Medizin?
Was machen wir da?
Nee, dann ist gut.
Ja, lass uns wieder gehen.
Wir sind in der Geschichte. Eisenzeit. Sind wir.
Ja.
Und die heißt ja Eisenzeit, weil die Waffen damals aus Eisen waren. Und
kannst du wegen dazu heute?
Das Angsteisen ist wahrscheinlich, heute sind die aus...
Du musst auch wirklich jedem alles kaputt machen. Ne?
Entschuldigung, ich möchte nur nachher, da gibt es immer Leute, die nachher sagen, aber der hat gesagt, das war... Ne?
Ja. So, mach weiter, lass dich nicht.
Dieter, bitte.
Es gibt Offensivwaffen und Defensivwaffen und das Angsteisen ist eine Defensivwaffe, also eine Waffe, die aufhalten soll, dass man selbst geschlagen wird.
Eine Ritterrüstung.
Ah, richtig, das ist ein Eisenteil am bestimmten
Teil der Rüstung.
Ja.
Genau,
das
hat er nämlich im Schritt.
Bestimmten Körperteilen.
Finde ich gut. Ein Suspensorium.
So ein riesen Angsteisen.
Ja, ne? Ja nicht kleinkariert wirken, ich hoffe, er hat es nicht im, sondern vorm Schritt. Aber das finde ich eine...
Ja, also so ein riesen Angsteisen. wo man sagt, also jetzt können Sie kommen, mein Angsteisen
ist... Darf ich Ihnen mal mein Riesen-Angsteisen zeigen? Ja.
Da kriegen Sie aber Angst vor dem Eisen.
Das Angsteisen ist eine Waffe, ne, Herr Ball? Das ist eine Waffe.
Bitte?
Es ist eine Waffe. Das Angsteisen ist eine Waffe.
Ja? Ja? Meinen Sie? Ehrlich? Glaube ich nicht.
Mal eine kurze Frage hier an unsere Studierten. Angst.
Wo sind die denn?
Ich habe das mal so in den Raum geworfen.
Ein Angsteisen?
Kann vielleicht der Begriff Angst etwas anderes bedeuten als Angst? Furcht.
So.
Angst. Sondern vielleicht etwas wie Enge. Vielleicht kommt Angst ja auch von eng oder so hergeleitet. Aus dem...
Daher kommt's ja auch.
Ptolemäischen.
Ja, weißt du, wie eng so ein Angsteisen sein kann?
Ptolemäischen.
Mein Ptolemäisch ist sehr holprig, ich kann da nicht weiter.
Also, ich bin in der Tierwelt. Entweder ist ein Angsteisen ein Schmetterling, der sich bei Gefahr...
Natürlich.
Der sich bei Gefahr...
In ein Eisen verwandelt.
Nein, der sich bei Gefahr so schöne Tarnfarben wie rostiges Eisen zum Beispiel aneignet.
Ja.
Und mit dem Hintergrund verschmilzt.
Ja.
Oder ein Angsteisen, wir sind also bei irgendwelchen Tierexperimenten, wenn die intelligente Ratte, die intelligente Maus...
Ich weiß es.
Jetzt zu Ende sprechen, und zwar in aller Gemütsruhe. Wenn die intelligente Ratte oder die intelligente Maus sich mit Hilfe eines kleinen Eisenriegels im Labor verschanzen kann, damit die Katze sie nicht kriegt, ist das ein Angsteisen.
Nein, ist falsch.
Bitte, jetzt aber hier raus.
Ein Angsteisen hat ein Tier im Mund und beißt da drauf, wenn es Angst hat. Wie so ein Pferd haben die vorne so ein...
Ja,
genau, das ist ein Angsteisen. Da kriegen
ein
die
Schmetterling
rein.
Zum Beispiel. Wenn ein Schmetterling Angst hat, dass er gegen irgendwas fliegt, hat er ein Angsteisen im Mund.
Ich kann darüber nicht lachen.
Ich bin dafür, dass wir jetzt der Reihe nach vorgehen.
Das ist der Reihe nach.
Ja, Herbert,
der ist dran.
Angsteisen, das hat mit Pferden zu tun.
Ja.
Und es ist eigentlich die alte Form von Sporn. Ja, wenn man praktisch Notbremse gemacht im Pferd,
genau, da kann man
dann rammt man das Eisen
man
rein.
Man ein Eisen.
Ja, und dann bremst das Pferd und man...
Aber vorher kriegt es Angst.
Nee, der Reiter hat Angst, Herbert hat Angst.
Hat man so genannt.
Das Pferd stirbt und dann hält es an.
Oder so.
Aber ich finde das doch gut. Weil in der Tat, es gibt doch Hufeisen. Und ein Angst...
Der Reihe nach.
Was?
Wir haben alle eine Nummer gezogen, als wir reingegangen sind. Und hier sitzt die 4.
Das Angsteisen ist so eine Art Nothammer.
Beim Pferd.
Nein, nicht beim Pferd. Sind wir beim Pferd?
Nein, aber ich dachte mal.
Nein, ich habe gar nicht...
hingehört.
Nein. Das Angsteisen dient dazu, um aus einer Enge herauszukommen. Deswegen Angsteisen. Es schafft also eine... mit dem Hebeleisen kannst du eine Lücke breiter machen. Und dazu dient das Angsteisen. In bestimmten Situationen. Also diese bestimmten Situationen kennt Hohecker.
5.
Zum Beispiel, ich bin auch dabei, dass Angst Enge bedeuten kann. Also nicht die Angst im Sinne von Angst, sondern im Sinne von Angst. Und zwar handelt es sich... Da bin ich aber gerade noch rausgekommen. Und zwar beim 6. Häuserbau wird ja sehr oft werden Eisen in die... zwischen die Steine mit reingemacht, um das irgendwie zu halten. Warum? Keine Ahnung. Die Häuser wissen es, deshalb hält's. Und das ist das Angsteisen. Das
ich weiß es.
Ich habe die Lösung.
Okay, hier, du hast meine Zahl. Hier ist
Stahlbeton. Stahlbeton braucht eine bestimmte Menge, Eisen, Bewährungseisen, damit der Stahlbeton hält. Und man geht immer über das notwendige Maß an Eisen hinaus, und das ist das Angsteisen.
Zum Beispiel bei Brücken.
Ja! Supergeil. Nein, wie geil ist das?
Cool.
Okay, das ist total cool.
Also wie viel Eisen muss zum Beispiel in einen Beton, damit eine Brücke stabil ist? Da gibt es eine Formel, und die meisten Brückeningenieure planen allerdings immer ein paar Eisenstangen mehr ein als notwendig, gewissermaßen zur Beruhigung, damit wirklich keine Angst haben muss, dass die Brücke nicht hält. Deswegen heißen diese Eisen Angsteisen. Sehr richtig erklärt. Gerhard Schranz, es tut mir wahnsinnig leid, aber heute sind Sie auch sehr intelligent. Ich weiß nicht, woran das liegt heute, aber...
Obwohl, na, mein gut. Angsteisen hat mir auch gefallen.
Ja, mir auch. Ja. So, sagt ja eben schon, dass die Leute ein bisschen intelligent sind. Ich weiß auch nicht, warum. Ingo R. Hohmann wohnt in Bielefeld. Ingo R. Hohmann, was könnte das R denn heißen?
Rudolf.
Ja.
Rita.
Rotham.
Rotham.
Rotham. Also, Ingo R. aus Bielefeld möchte wissen, was ist eine Trittgesellschaft?
Wir hier.
Ja, Tritt.
Warum Tritt?
Ja, weil die immer auf einem rumtrampeln hier.
Die Wahrheit.
Wenn man zu vorlaut ist. Eine Trittgesellschaft.
Trittgesellschaft.
Ja, ich würde sagen, es geht da um Darwinismus. Ein soziologisches Phänomen, dass die Menschen aufeinander keine Rücksicht nehmen, sondern jeder tritt auf dem anderen um.
Nicht so negativ. Ich glaube, es ist eher so positiv, dass Menschen etwas Gemeinsames tun.
Was denn?
Eine Trittgesellschaft ist zum Beispiel, sind alle die, die den Bus so gerade noch gekriegt haben und so gerade noch auf dem Eintritt stehen und so. Gehörst du auch dazu? Ja!
Eine Trittgemeinschaft könnte auch ein Square-Dance-Verein sein.
Trittgesellschaft.
Trittgesellschaft könnte auch ein Square-Dance-Verein sein. Und hey, eine Gesellschaft von Menschen mit Cowboyhüten, die rhythmisch zur Musik vor sich hintreten.
Das war jetzt eben Square Dance.
Das haben aber alle genauso gesehen, Herr Balder, als ich.
Vielleicht müssen wir das gerade dem Nicht-Kölner Zuschauern sagen, dass Kölner dazu neigen, wenn ein Rhythmus im Raum ist, dass das zu Zuckungen der Hände führt. Und wir haben vier Hamburger da, die hatten gerade Angst. Die saßen so, die konnten das, die haben gar nicht getroffen, weil die nicht wissen, was man damit macht.
Also sind wir in der Musik praktisch.
Ja. Herbert hat eine Lösung.
Ja.
Ja, ich glaube aber selber nicht so richtig daran. Aber,
das ist ja nichts Neues.
Nein, es gibt ein Fahrrad und es gibt ein Tandem.
Ja.
Und es gibt vielleicht dann noch eins mit drei.
Wie heißt
oder
das
mit
denn?
Vier, das Ritt, Quandem und Quintem.
Ist das auch ein Oktem?
Und darauf hockt eine Trittgesellschaft und tritt die Pedale.
Aber Sie waren ja zutraulich bei Musik. Wollten Sie sagen, ja?
Geht nee, es um ich wollte Nein sagen, ich bin noch nicht zugekommen.
Schade. Ich dachte, es wäre jetzt vielleicht ein Schlagzeug, wissen Sie, wo man unten viele, eine Gesellschaft von Trommeln treten kann.
Eine Gesellschaft?
Eine Gesellschaft.
Sind wir ist überhaupt...
Die, was machen Sie denn im Orchester? Ich spiele die Trittgesellschaft.
Sind wir überhaupt...
Hier.
Noch im Tierreich.
Nein.
Wieso noch? Wir waren doch gar nicht da. Wir waren bis jetzt beim Square Dance, wie wir eben gesehen haben. Und das war Original Square Dance aus Oklahoma.
Wir sind beim Bergsteigen.
Beim Bergsteigen.
Jetzt haben wir es.
Finde ich gut.
Ja.
So eine Seilschaft, genau, Tritt.
Genau.
Die müssen immer in den Tritt des anderen reintreten.
Wenn man mit einer Seilschaft auf eine andere Seilschaft trifft und dann beschließt, gemeinsam weiterzugehen, bildet man eine Trittgesellschaft in Extremsituationen am Nanga Parbat, 7000 Meter, es wird
also
stürmisch.
Bist du der Meinung, dass wir im weitesten Sinne im Gebirge sind?
Absolut.
Gut, meine Damen und Herren, wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja? Denken mal ein bisschen drüber nach, machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, Dieter Nuhr meinte, wir sind im Gebirge.
Ja.
Dazu muss ich folgende Antwort geben.
Nein.
Richtig.
Die, also, aber ich finde Gesellschaft gut. Das ist eine Gruppe von Menschen, die bei einer bestimmten Sportart, bei einem bestimmten Hobby etwas...
Welche Gruppe, welche Sportart, welches Hobby, wann?
Da würde ich die Fragen bitte in der alphabetischen Reihenfolge lieber beantworten. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, ob die dann richtig ist, weil die Buchstaben sind echt kompliziert.
Natürlich.
Aber nein, ist es vielleicht sowas wie, es sind die Bogenschützen. Und die Trittgesellschaft sind immer die, die gerade nach vorne treten. Und schießen. Und dann gibt es auch die Stehgesellschaft, das sind die, die stehen hinten und
laden. Das würde sehr zu Mannschaft probieren. Ich finde Gesellschaft, Gesellschaft, das ist so gesellig, das ist so gemütlich. Ist es ein Verein? Das ist ein Verein.
Ein Radclub. Nee, eine Gesellschaft. Das ist eine Hausgemeinschaft.
Das ist eine Gemeinschaft. Ich meine ja eine Gesellschaft.
Ach, Gesellschaft, ja, die setzen sich auch mal zusammen, dann sind die gesellig.
Ja, ist und die Gemeinschaft setzt sich zusammen, dann sind sie gemein.
Ist das eine Gesellschaft? Also,
ja, kommt ja eine Gemeinschaft.
Im rechtlichen Sinne, eine Gesellschaft im rechtlichen Sinne.
Nein.
So, da haben wir doch schon mal was gelöst.
Was denn?
Dass das nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt sagen wollte.
Das ist der Stammtisch von Kickboxern.
Hat was Einleuchtendes. Gut. Vielleicht ist das ein Haus, ein ganz großes Haus.
Das ist eine soziale Gruppe.
Diese Tiere hatten Sie auch schon ausgeschlossen.
Geht es denn überhaupt ums Treten?
Dann wäre ich nochmal zu Tauben gegangen. Nee.
Tiere hatte ich komplett.
Also geht es um Treten? Also im Sinne von...
Medizin? Geht es um...
Treten.
Geht es um Medizin, um Forschung, um Blutkörperchen? Rote, weiße Blutkörperchen?
Aber die treten
Es ist keine feste Gesellschaft, sondern das sind Leute, die sich zusammentun, um... Irgendwo hinzutreten. Sozusagen.
Ich sag's euch,
das ist
sind
in Berlin am Bürgersteig, um an den Scheißhaufen vorbeizukommen.
Ich sage es euch, es sind doch keine Leute. Also, es gibt eine Trittgesellschaft und es gibt eine Pflanzengesellschaft. Wenn verschiedene Pflanzenarten an einem und demselben Standort einträchtig neben und miteinander gedeihen, spricht der Botaniker von einer Pflanzengesellschaft. Dazu im Gegensatz Waldwege, Bolzplätze, Viehweiden, Trampelpfade. Jene Pflanzengesellschaft, die regelmäßig mit Füßen getreten werden, aber dann sich wieder aufrichten, so ein Rasen zum Beispiel, das ist eine Trittgesellschaft. Davon spricht der Botaniker. Und Ingo R. Hohmann aus Bielefeld ist um 500 Euro reicher. Gratulation.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein Steak und ein falsches Herz. Eine Gesellschaft kann ich jetzt immer nicht in 100 Jahren. Also 100 Jahre, aber ich hätte das nicht zu.
Da war ich ja mit Square Dance voll vorne, wenn die auf so einer Wiese trainieren.
Die waren mit. Ich wollte es schon fast gelten lassen.
Ja.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie nur getanzt hätten und nicht gesungen hätten, hätte ich es gelten
lassen. Das trifft aber jetzt mal mein Komikzentrum dabei.
Das wäre sowieso mal schön. Ich lasse irgendwas gelten und es ist dann was ganz anderes.
Ja, das können wir mal machen, ne?
Ja, ich glaube,
den Jahren.
Da hätten aber einige Damen und Herren, die uns fragen, dann schicken wir es dagegen, glaube ich schon.
Nee, muss
ihr schickt denen heimlich trotzdem die Kohle und wir haben Spaß wie Bolle.
Das ist gut. Ja, na schön. Also, kommen wir mal zur nächsten Frage. Eventuell die letzte für heute, ich glaube schon. Peter Wenz aus Regensburg möchte wissen, vielleicht wisst ihr das ja auch sofort, was ist eine Gurtpfeife?
Eine was?
Wie heißt das?
Eine Gurtpfeife.
Gurt, wie der Gurtel.
Gurtel. Gurt.
Gurtpfeife würde ich sagen, im Auto, wenn man sich nicht angeschnallt hat, gibt es ja immer so ein Signal im Cockpit. Und es kann ja mal ein pfeifendes Geräusch. Also das pfeifende Geräusch.
In welchem Auto ist das denn?
Ja, in diesen ganzen neuen Biestern.
Nein, dieses Geräusch meine ich.
Ey, das war in ganz alten Autos.
Bei den ganz alten.
Wo noch nicht vorne einer so eine Sirene gepfiffen hat, sondern wo hinten einer drin saß.
Die auch hinten mal, das waren die alten Autos, die auch schon das Navi hatten, wo die hinten auch immer gesagt hat, sie haben ihr Ziel erreicht.
Ja. Und danach, also 1, 2, 3.
Scheiße! Zu spät.
Eine Gurtpfeife ist eine Art von Dudelsack, ein Musikinstrument.
Eine Art von Dudelsack?
Ja,
eine Form. Wie sieht denn eine Art von Dudelsack aus?
Also
wie
ein
Dudelsack
aus dem Gurtpfeife. Weißt du, wie die Gurtpfeife, die wird am Gurt getragen, ist eine Pfeife wie ein Dudelsack.
Ja.
Und man trägt sie mit sich und bläst sie auf und spielt damit.
Genau, dann geht der Gurtel nämlich so auf.
Das nennt sich Gurtpfeife. Der Dudelsack hat mehrere Pfeifen und die Gurtpfeife hat eben nur diese eine.
Nee, das sieht jetzt aber ferkelig aus.
Aber 17.
Wie viel?
17.
In guten Tagen.
In guten Tagen sonst nur einen. Aber du gibst, es ist ein Musikinstrument.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich wehre mich dagegen.
Nächster.
Selbst wenn es so sein würde, würde ich mich dagegen wehren.
Nächster.
Jetzt hier, Nummer 2.
Es ist beim automatische Anschnallhilfe im Auto, reicht einen den Gurt nach vorne. Und dieses Teil, was den Gurt nach vorne trägt, ist die Gurtpfeife.
Warum heißt sie denn Gurtpfeife?
Weil die pfeifenförmig ist.
Wie pfeifenförmig?
Ich bin drauf gekommen, als ich dich angeguckt habe. Es ist,
Gut. Gott, oh Gott. Hören Sie auf. Es ist ja alles furchtbar. Was bitte?
Das ist ein medizinisches Gerät.
Was denn für eins?
Bei einer Gürtelrose.
Bei einer Gürtelrose?
Nachgucken zu können, ob es denn da noch eine ist. Wird da reingepfiffen.
So eine Gürtelrose pfeift ja oft auch.
Ja, ja, eine Gürtelrose.
Wenn der Wind in die Gürtelrose pfeift.
Ja, 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 ja.
Ich habe zwei Vorschläge.
Warum machen Sie dann so?
Weil das die Nummer ist, die ich gezogen habe. Das ist die Anzahl der Vorschläge.
Jawohl, gibt's ihn. Ja.
Gott, ist das albern alles.
Und wenn ich so bleibe, bin ich übernächstes Mal noch mal dran. Das ist das. Die Gurtpfeife ist eine alte Taube, die zwar noch gurt, aber schon auf dem letzten Loch.
Aus dem letzten Loch halt. Das finde ich gut, aber ich finde auch Schmetterling nicht schlecht an der Stelle.
Nein, die Gurtpfeife ist vielleicht das Teil, womit man die Löcher in einen Gurt, an den Gürtel macht.
Ja,
die sehen
ja,
so pfeifenförmig. Ja, dann sag's doch!
Ja, das ist ein wie eine Pfeile. Die ist unten dünn und die geht oben auseinander. Und die ist ein bisschen verrückt. Und damit macht man in einen Gurt die Löcher rein. Das ist eine Gurtpfeife.
Sieht so ein bisschen wie eine Pfeife aus.
Genau, ja, sieht aus wie eine Pfeife, genau. Weil die muss ja vorne ein Löchchen haben, wie bei einer Pfeife, damit die so ein bisschen von dem Leder aufnehmen kann.
Ich hatte gerade die Vision.
Stimmt das? Sonst habe ich
meine hatte gerade die Vision, wie
das
du da.
Ja.
Jetzt habe ich die Vision nicht mehr.
Wenn das nicht stimmt, Kinder, wir sollten mal in die Richtung Tabakspfeife gehen.
Du bist so
Visionspfeife.
Tabakspfeife. Hallo. Es gibt ja auch noch Pfeifen, die man rauchen kann.
Eine indianische Friedenspfeife?
Wo die einen Gürtel noch geraucht
haben. Nein, es gibt doch mehr. Es gibt doch.
Die haben ja früher Gürtel geraucht.
Nein, es gibt doch zum Beispiel Meerschaumpfeifen.
Alles.
Alles. War das vor dem schwarzen Afghanistan?
Bei der Gurtpfeife handelt es sich um ein Spannsystem für Gurte, die. Ich sag nicht von wo aus wir uns das angucken, aber es sieht folgendermaßen aus. Es ist oben so gerade und wird dann rund. Und man benutzt es, um Gurte so ratschenmäßig anzuziehen. Es wird Gurtpfeife genannt, weil es sehr lange dauert, dass man dann die pfeifen kann und weil es aussieht wie eine Pfeife.
Genau. Ich sag's euch, die Zeit ist um. Also.
Eine Gurtpfeife? Einen Vorschlag hätte ich noch. Sind das möglicherweise die Leute, die sich angeschnallt haben, bevor es die Anschnallpflicht gab?
Ich sag's euch, also, wer hat denn zu Hause noch Rollladen, die man von Hand aufziehen kann? Hat jemand die noch? Also nicht elektrisch?
Aufziehen.
Und, so. Da, wo der Gurt oben aus dem Putz kommt, beziehungsweise dem Rollladenkasten, da befindet sich ein Plastikteil, das den Rollladengurt führt und aufwickelt. Und weil dieses Ding aussieht wie eine überdimensionale Trillerpfeife, heißt das Ding Gurtpfeife. Schön, Peter Wenz, 500 Euro. Es war ja doch mal wieder eine rauschende Ballnacht. Ich habe sehr viel gelacht. Ihr auch. Ja. Und wir haben es wieder einigermaßen hingekriegt. Nicht? War sehr schön.
Ja. Wir haben es sehr gut hingekriegt, Herr Balder.
Also wieder ein Schritt näher an der Kiste, kann man sagen.
Bisschen. Ja. Ihr wart sehr gut. Es war sehr interessant. Ich freue mich auf nächsten Samstag. Da sind wir wieder da mit Genial daneben. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.